Podcast 2.
DRS 2.
Lesung im 2. Wir erinnern an die Schweizer Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach. 70 Jahre ist es jetzt her, dass Annemarie Schwarzenbach gestorben ist. Im November 1942 an den Folgen eines Fahrradunfalls, der sich in der Nähe ihres Domizils in Sils im Engadin ereignete. Da war Annemarie Schwarzenbach erst 34 Jahre alt und hatte schon mehr erlebt, als normalerweise in ein einziges Leben passt. Geboren als Millionärstochter in Zürich, suchte Annemarie Schwarzenbach schon früh das Abenteuer, die Grenzerfahrung. In fernen Ländern ebenso wie in ihren zumeist unglücklichen Beziehungen, schließlich auch im Drogenrausch. Heute, wo größere Teile der Welt vom Tempo und vom Rausch der Globalisierung erfasst sind, klingt Annemarie Schwarzenbachs Stimme so modern wie nie. Und trotzdem bleibt sie fremd und eigen. Wir möchten Ihnen diese eigenwillige Stimme der Schweizer Literatur näher bringen, hier in der Lesung im 2, in einer vierteiligen Hommage, die vom Engadin über Syrien bis in den Kongo führt. Sie beginnt mit dem ersten Teil der Erzählung »Eine Frau zu sehen«. Dieser Text der gerade mal 21-Jährigen ist erst 2008 aus dem Nachlass publiziert worden. Er steht für die Geburt der Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach und gleichzeitig für ihr Coming-out als lesbische Frau. Im mondänen Wintersportambiente von St. Moritz kommt es an Weihnachten 1929 zu einer wortlosen Begegnung mit Folgen. Es liest Bibiana Beglau.
Eine Frau zu sehen, nur eine Sekunde lang, nur im kurzen Raum eines Blickes, um sie dann wieder zu verlieren, irgendwo im Dunkel eines Ganges, hinter einer Tür, die ich nicht öffnen darf. Aber eine Frau zu sehen und im selben Augenblick zu fühlen, dass auch sie mich gesehen hat, dass ihre Augen fragend an mir hängen, als müssten wir uns begegnen auf der Schwelle des Fremden, dieser dunklen und schwermütigen Grenze des Bewusstseins. Ja, in dieser Sekunde zu fühlen, wie auch sie stockt, beinahe schmerzhaft unterbrochen im Gang der Gedanken, als zögen sich ihre Nerven zusammen, von meinen berührt. Und war ich nicht müde, verwirrten sich nicht in mir Bilder des Tages, noch sah ich Schneefelder, darauf die länglichen Schatten des Abends, sah Gedränge der Bar. Mädchen gingen vorüber, wurden von ihren Tänzern wie Puppen getragen, leichtsinnig lachten sie rückwärts über ihre schmalen Schultern, neben ihrem Lachen setzte dröhnend der Jazz ein, und man flüchtete sich davor in eine kleine Ecke. Da winkte Lee, ihr kleines Gesicht zuckte weiß unter hohen, rasierten Brauen. Sie schob mir ihr Glas hin, eigensinnig zwang sie mich, es auszutrinken, und sie legte die schmalen Hände um den Nacken des Norwegers. Tanzend schwebte sie vorüber, und er hing mit den Augen an ihren Lippen. Dann kam die kühle Winternacht uns entgegen. Lange ging neben mir und sprach in unbeholfenem Deutsch. »Es ist schade um Sie«, sagte er. »Sie wissen nicht, wie gefährlich die mongolischen Mädchen sind.« Das war Lee, und ich nickte, Obwohl Lee nicht gefährlich ist, ein zuckendes Porzellangesichtchen unter schmal rasierten Brauen, weiße Hände, auch sie unaufhörlich zuckend auf den Schultern der Männer, die sie durch das Gewühl der Tanzenden trugen. Lee lächelt ja, ein ängstliches Kinderlächeln kann um ihren Mund sein, und ich weiß, dass die Männer seine Süßigkeit lieben. Aber was ist das? Neben dem Lächeln der Kleinen, der Blonden und Unschuldigen, die ohne Absicht sind und uns draußen in der Sonne begegnen, die uns ansehen und die man lieb hat, auch wenn man müde ist und schlecht geworden vom leise beginnenden Ekel aus Lachen und Fröhlichkeit, aus dem zu viel von Rauch und Lärm. Wie wohltuend streift die kühle Nachtluft mein Gesicht, Schnee klebt noch an meinen Schuhen. Schon ist neues Licht da. Jemand nimmt mir die Skistöcke ab. Ich gebe lange die Hand, der eilig die Treppen hinaufgeht. Nun läute ich. Der Liftboy schließt die Türe hinter mir. Ich stehe mit gesenktem Kopf, während der Lift in der Halle hält. Einen Augenblick dringt Wärme und Geräusch hinein. Ich hebe die Augen. Eine Frau steht mir gegenüber. Sie trägt einen weißen Mantel. Ihr Gesicht ist braun, unter dunklem, männlich herb aus dem Gesicht gekämmtem Haar. Ich erstaune vor der schönen und leuchtenden Kraft ihres Blickes, und nun begegnen wir uns, eine Sekunde lang, und ich fühle unwiderstehlich den Drang, mich ihr zu nähern, herber, schmerzlicher, noch dem ungeheuren Unbekannten zu folgen, das sich wie Sehnsucht und Aufforderung in mir regt. Ich senke die Augen und trete einen Schritt zurück. Der Lift hält. Der Boy öffnet die Türe, mit einer kaum wahrnehmbaren Neigung des Kopfes geht die fremde Frau an mir vorüber. 24. Dezember 1929. Es ist spät geworden und ich bin müde. Zuerst waren noch andere mit mir. Wir tranken Kaffee. Spät erst aßen wir zu Abend. Die meisten Tische im Restaurant waren leer. Neben uns saß der alte Herr, der mich gestern zu einer Schlittenfahrt eingeladen hatte und der mich abends an Frau Bernsteins Tisch führte, damit ich sie kennenlerne. Er lächelte mir zu, hob sein Glas und neigte sich grüßend gegen mich. Ich fühlte, dass nur die Anwesenheit anderer ihn davon abhielt, zu sagen, zum Wohl Ena Bernsteins. Und ich nickte ihm lächelnd zu. In mir aber brach eine Welle von Blut heftig auf und drang beklemmend an mein Herz. Schweigend aß ich weiter und warf nur hie und da einen Blick auf die große Türe des Restaurants, obwohl ich wusste, dass sie nicht mehr kommen würde. Hatte sie mir doch selbst gesagt, dass sie abends in ihrem Zimmer esse oder bei ihrer Freundin. Endlich standen wir auf. Der Kellner begleitete uns bis an die Türe, welche die beiden braun gekleideten Boys eilig und mit devoter Verbeugung aufrissen. Ich blickte umher. Mit heimlichem Unbehagen bemerkte ich, dass der Tisch von Direktor Boheim leer war. Endlich gewahrte ich den alten Herrn, der mir von seinem einsamen Platz aus winkte und folgte mit Erleichterung seiner Aufforderung, neben ihm Platz zu nehmen. Ein paar Mal kam Lange vorüber. Er fragte, ob ich tanze, und als ich das zweite Mal zustimmte und mit ihm in die anstoßende Bar ging, benutzte er die Gelegenheit, um mich eindringlich zu bitten, mit ihm ins Dorf zu fahren, um einige Stunden mit seinen Freunden im Palast zu tanzen. Und es gelang mir erst nach längeren Überredungsversuchen, ihn von diesem Plan abzubringen. Ich versprach ihm, meine Vettern, die Kraft ihres Hüteramtes doch eine gewisse Gewalt über mich besäßen, von der Harmlosigkeit eines solchen Unternehmens zu überzeugen und demgemäß einen der nächsten Abende für ihn zu reservieren. Im Übrigen machte ich lange den Vorschlag, mindestens meinen jüngsten Vetter Erwin mit einzuladen, während der ältere, Wolfgang, weniger wegen eigener Abneigung als durch die energische Haltung seiner Frau hierzu weniger geeignet erschien. Als wir in die Halle zurückkamen, trafen wir gerade auf Wolfgang und Lucy, die den Lift erwarteten. Ich frug nach Erwin, versprach, ihn zu unterhalten und wünschte ihm eine gute Nacht. Schon im Aufzug rief mir Lucy noch nach, sie schicke Rudi morgen um 9 Uhr in die Halle, ob ich ihn zum Skilaufen mitnehmen wolle. Nachdem es mir gelungen war, Erwin mit Lange hinter einem Glas Whisky unterzubringen, konnte ich endlich zu meinem alten Herrn zurückkehren, der sich inzwischen in eine englische Wochenzeitung vertieft hatte. Er bot mir einen Stuhl an und bestellte neuen Kaffee, zog dann ein silbernes Zigarettenetui aus der Tasche und reichte es mir herüber. Dabei fiel mir eine Fotografie auf, die in den Deckel geschoben war und auf welcher ich augenblicklich den schmalen Kopf, die herben und männlich klaren Züge Ena Bernsteins erkannte. Vielleicht zuckte ich einen Moment zurück. Jedenfalls nahm er mit einem kleinen Lächeln die Fotografie heraus, legte sie in meine Hand und bat mich, sie zu behalten. Verwirrt sah ich auf, unsicher über die Meinung seines Angebots. Er aber nickte freundlich. »Die Fotografie steht Ihnen eher zu als mir«, sagte er. »Es ist die gerechte Strafe für meine Anmaßung, sie bei mir zu tragen. Dass ich sie jetzt freiwillig in die Hand eines jungen Menschen lege, dessen Ansprüche besser zu seinen Wünschen passen als die meinen.« Es schien mir, als sei er bei diesen Worten gealtert. Seine Haltung verlor einen Augenblick an Spannung, und sein ruhiges und wahrhaft edles Gesicht neigte sich müde den gefalteten Händen zu. Nachher erzählte er mir, als müsse er mir liebevoll die Richtigkeit seiner Worte beweisen und mich in meinen Ansprüchen, die ich nicht geäußert hatte, bestätigen und ermutigen. Zum ersten Mal hörte ich den Namen Ena Bernstein in einem menschlich warmen Zusammenhang, ausgesprochen von einem Menschen, der sie kannte, der ihren Wegen seit vielen Jahren folgte, als ein Anspruchsloser und Verborgener, dessen Liebe sie nie nahe genug berührt hatte, um das Geheimnis ihres Wesens aufzulösen oder die Spannung ihrer kraftvollen und schönen Gegenwart durch Gewohnheit und Abnutzung zu vermindern. Und wenn ich diesen Namen erst gestern gelernt hatte, mit einer Frau zu verbinden, die ihrerseits erst seit einigen Tagen in den Bereich meines Lebens getreten war, wenn ich bisher in scheuer Sehnsucht ihre Nähe erhofft hatte, wenn ich beinahe erschrocken zurückgewichen war vor der übermäßigen Anziehung, die sich seit jener ersten Begegnung im Lift stündlich wiederholte und verheerend in mir Raum ergriff, wenn solchermaßen alle gesammelte Kraft dieser glücklichen Tage sich plötzlich auf ein Ziel warf, eine Sehnsucht, noch ungeklärt und nicht in Worte zu fassen, aber unumstößlich im heimlichsten meiner Gefühle, so erschien mir Ena Bernstein hier auf einmal bloßgestellt, in schreckliche Nähe gerückt, als könnte sie vor uns auftauchen, sich neben mich setzen, mich zwingen, ihre Gegenwart zu ertragen und alles zu erleben, was von ihr, dem Mann, mir gegenüber offenbart worden war. Und wie viel schwerer zu begreifen war die wirkliche, die geschehene Macht dieser Frau, als die wie Sehnsucht im Blut erfühlte, die man immer noch zurückweisen konnte, verleugnen oder als Rebellion des eigenen Wesens verdammen. Denn konnte man etwas vernichten, was ein anderer, ein Fremder sprach, und ging davon nicht eine bezwingende Macht aus, der man sich hingab, ja mit einer heimlichen Freude hingab, so als hätte man dazu irgendeine Berechtigung erlangt? Oh, ich kannte diese Dinge wohl, von der alte Herr mir erzählte, und ich begriff, dass er nach Worten suchte, um sie auszudrücken. Aber während er immer mehr in eine Art einsamer Traurigkeit versank, saß ich in fiebernder Erregung. Mir war, als erglühe nun erst mein Herz in einer starken Kraft. Ich fühlte meine Jugend wie ein Geschenk und erstaunte darüber, als wäre darin der Schlüssel zu den Seligkeiten, die sonst nur in Träumen sich uns offenbaren. Der alte Herr sah mich an und ein Lächeln drängte sich in sein Gesicht. »Liebes Kind«, sagte er. »Ich habe nicht recht noch Absicht, in Ihnen zu forschen, aber gestatten Sie mir, Ihnen zu sagen, dass Ihre junge und feurige Gegenwart mir wohlgetan hat. aber dass in ihnen große Gefahren sind, von denen sie vielleicht nichts ahnen, denen sie aber nicht ausgeliefert werden sollen ohne eine Warnung, die sie nicht verletzen wird. Wie alt mögen sie sein? 18 oder 19 Jahre, nicht wahr? Und dafür sind sie weit voraus, gereift in ihrem Urteil, in ihren Ansprüchen an das Leben und in der schönen und erstaunlichen Klarheit ihrer Gedanken. Eines aber fehlt ihnen, die gesammelte Kraft. Glauben Sie mir, dass sie zu schwach sind, ihre Organe fiebern unter den zu großen Spannungen, die ihnen auferlegt werden, und nichts ist gefährlicher als dieser Gegensatz zwischen Möglichkeit und vorhandenen Kräften. Es wird ihnen leicht fallen, sich ein wenig lieb zu haben. Tun Sie es und seien Sie nachsichtig gegen sich selbst. Aber auch darin seien Sie nicht wahllos, sondern bleiben Sie streng und zuchtvoll. Sie sind reich. Fremde werden zu Ihnen kommen, werden Ihnen Liebe und Zärtlichkeit erweisen, dann verschwenden Sie sich nicht. Denn zu Ihrem Wesen gehört Form und Grenze, und darin liegt Ihre Schönheit, die so jung, so knabenhaft herb ist und deren Intensität durch Verschwendung leiden würde, wie das Bild eines klaren und reichen Stromes durch eine Überschwemmung. Vielleicht wundern Sie sich, dass ich scheinbar ohne Zusammenhang zu Ihnen spreche. Aber haben Sie noch für wenige Minuten Geduld. Sie sind ein stiller und nachgiebiger Zuhörer und verlocken einen alten Mann, etwas seiner Erfahrungen preiszugeben. Als ich Sie gestern mit Ina Bernstein sah, erinnerte ich mich zum ersten Mal wieder an eine meiner frühen Begegnungen mit ihr. Sie war ganz jung damals, aber schon sicher geworden in stürmischen Jahren. Ich warb um sie mit der geduldigen Liebe des Reifen, sie aber entglitt mir scheinbar ohne Grund und ohne mich zu verletzen. Das Gerücht verbreitete sich, sie werde von einer jungen und schönen Frau geliebt. Und tatsächlich war eine solche Bindung vorhanden. In jenen Tagen sprach sie einmal in seltener und großherziger Offenheit zu mir, und ich erinnere mich an die Worte, die mir am deutlichsten ihr Gefühl offenbarten. »Meine Liebe«, sagte sie, »gehört den Jungen und Stürmischen, denen, die den Knaben gleichen an Mut und Stolz, die aber schon ergriffen sind von mädchenhafter Zartheit und Hinneigung.« An dieses Wort dachte ich gestern, als ich sie sah. Ich erriet ihren Wunsch, Ina Bernstein kennenzulernen, und ich nahm es auf mich, sie vorzustellen. »So sehen Sie einen alten Mann von Erinnerungen überwältigt«, und erst nachträglich erkenne ich, dass ich unbesonnen und verantwortungslos gehandelt habe. Denn die Frau, der Sie mit so viel Spannung begegnen, ist ja weder maßvoll noch vorsichtig. Das Geheimnis ihrer Wirkung ist allein die Kraft ihres Gefühls. Es leuchtet aus ihr und zieht in seinen Bann, der umso größer ist, je vorurteilsloser und je reiner man ihr begegnet. Ich habe Ihnen schon gesagt, wie gefährlich es ist, das Urteil der Gesellschaft gegenüber dieser Frau zu missachten und sich über die Schranken einer Moral hinwegzusetzen, welche ihre Berechtigung hat als Hüterin einer notwendigen wie auch engen Ordnung. Ich füge hinzu, dass ein Schwacher zerbrechen kann an der sicheren und elementaren Herrlichkeit eines ungehemmten Gefühls. Und ich bitte Sie deshalb um Vorsicht, um Schonung gegen sich selbst. Fassen Sie aber meine Warnung nicht als ein Zurückweichen auf. Sie mussten Frau Bernstein kennenlernen, daran konnte ich nichts ändern. Und wenn ich sie vorstellte, so war es nichts als eine nebensächliche Beschleunigung. Als Zuschauer des Lebens habe ich gelernt, die Wege der Zukunft nicht als etwas Zufälliges zu betrachten, sondern als notwendige Erscheinungen aus langer innerer Bereitung. Und nun schlafen Sie wohl. Und verzeihen Sie einem alten Manne die Schwäche des Mitteilenwollens. Ich weiß, dass alles, was ich Ihnen sagen konnte, schon in Ihnen ruht und sich zu seiner Zeit entfalten wird. Die Tage sind voll heimlicher Spannung. Die Nächte vergehen in einer Glut der Erwartung, die einem Brande gleicht, der sich aus winterlicher Weiße erhebt. Oft lauscht man stumm, als wären die Organe im Fieber geschärft. Man lauscht auf Antworten, nach denen man nicht zu fragen wagte. Und man ist preisgegeben einer stillen und doch zutiefst aufrührerischen Verwirrung, die zuerst den Körper ergreift wie Krankheit, während die Seele davor zurückschreckt, um dann umso heftiger derselben Erschütterung zu verfallen, die das Blut schneller, atemloser durch die Adern jagt. Man hört sein Pochen in der Stille des Zimmers. Ein Rauschen ist in den Schläfen und die Hände zittern auf der Decke, bewegt wie die Blätter der Bäume im Wind. Die Nächte sind einsam und preisgegeben. Ich lese viele Bücher, und über die Bücher hinweg spüre ich die bebende Erwartung des Kommenden. Manchmal glaube ich, das Warten nicht mehr ertragen zu können, als fliehe das Leben in diesen Stunden vor mir. Ich lege mein Buch fort. Neben meinem Bett sehe ich den Hörer des Telefons. Ich brauche nur die Hand auszustrecken, um ihn abzuheben. Der Concierge wird sich melden, wird nach meinen Wünschen fragen. Und was wäre einfacher, als ihm ihren Namen zu sagen? Diesen Namen, der mehr ist als Wunsch, schon Besitz geworden in tausendfacher Wiederholung. Dann aber könnte es sein, dass ihre Stimme im Apparat ist. Nicht sie, hieran wage ich nicht zu denken, wohl aber ihre Stimme, die tief und weich ist. Und voll Zurückhaltung. Es ist beruhigend, den Hörer neben sich zu sehen. Ich lächle ein wenig aus Dankbarkeit, denn was sind Möglichkeiten? Bedeuten sie nicht Verheißung, wenn man nur mutig ist? Bedeuten sie nicht eine große Herrlichkeit des Willens? Und es zu wissen genügt, um auch warten zu können, ja, in Demut und Nachsicht zu warten auf die notwendige Stunde des Neuen, so wie der alte Herr sagte. Seien Sie nachsichtig mit sich, denn die Wege der Zukunft sind ja keine zufälligen. Ich stehe auf und bleibe vor dem großen Spiegel stehen, noch zögernd und ungewiss, noch benommen vom Spiel der Möglichkeiten. Dann tritt mir mein Bild entgegen, das Bild eines Jungen, eines ganz jungen Menschen. Ich stütze die Hände gegen das Glas und betrachte es. Mir ist, als gewänne ich dieses blasse und von heimlichem Fieber bebende Gesicht lieb, als hätte ich es vordem nicht so gut gekannt. Ich ging an seiner Traurigkeit vorüber. Kein Lächeln schenkte ich diesen von Frage und schwermütigem Ernst erfüllten Augen. Keine Nachsicht hatte ich für diese Hände, die hell und mager sind und deren Schlankheit mir heute zum ersten Mal schön erscheint. All dies. Zum ersten Mal? Vielleicht ist es nicht so. Mein Leben ist schon viele Tage und Nächte alt. Ich bin ihm wohl auch schon begegnet und habe mich gesehen und gekannt in vielen Spiegeln. Heute aber liebe ich mich, wie man einen jüngeren Bruder liebt. Ich spüre das Gemeinsame, das aus diesen Tiefaltern aufsteigt. Eine stumme Müdigkeit macht mich traurig, aber auch meine Traurigkeit liebe ich und finde sie im Bild des Spiegels, welches ich eindringlich und nah durchforsche. Endlich spüre ich die kalte Nachtluft. Ich gehe zum Fenster, um es zu schließen. Draußen ist der Wald groß und dunkel und die Berge stehen klar gegen den nächtlichen Himmel. Auf dem Eisplatz arbeiten Männer, deren Stimmen gedämpft zu mir herauftönen. Ich lausche auf das Geräusch der Bretter, die sie langsam über die spiegelnde Fläche schieben. Dann heben sie den Schlauch auf. In silbernem Bogen schießt das Wasser über den Platz, wie auf der Bühne aus künstlichen Brunnen. Mich berührten die Ereignisse nicht mehr in gleicher Weise. Sie waren mühelos geworden und hatten keinen Anteil an meinen Gedanken. Wohl aber wurde Zufälliges voller Beziehung. Ich begann Dinge zu lieben, weil ein Gedanke an jene fremde Frau sich mit ihnen geschwisterlich verband. Mein ungeheures Erfülltsein ließ solche Beziehungen überall entstehen, und die begeisterte Liebe, die mich immer an diese Landschaft gebunden hatte, steigerte sich in leidenschaftlicher Weise. So gewann jede Minute meines Tages einen Glanz ohnegleichen. Ich atmete beglückt die reine und klare Luft des Morgens. Ich wartete bebend auf das Erscheinen der Sonne, welche über die Berggipfel kam und sich in verschwenderischer Pracht über die weißen Schneefelder breitete. Jeder Schlitten, der mit hellen Glocken und farbig gekleideten Menschen vorüberfuhr, erfüllte mich mit dem Bewusstsein eines glücklich gesteigerten Daseins, und manchmal saß ich mehrere Stunden vor einer Hütte in der Sonne, geblendet von den beinahe sommerlichen Strahlen und vom unerhörten Blau des Himmels, der sich weit und leuchtend über das Tal wölbte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.